Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Fünf Monate im Segelboot, umgeben von Wasser. Unfreiwillig. Zwei Seglerinnen, die sich auf dem großen Ozean verirrt haben, nach zwei Monaten dann den ersten Seenotruf abgesetzt haben und erst jetzt gerettet wurden. Ralf Klein aus unserem Team, du hast heute mit offenem Mund neben mir gesessen, weil diese Geschichte einfach so krass ist.
Zeit.
Ja.
Ja, die Geschichte ist wirklich krass. Also das offene Meer im Pazifik, von Haien sind die Frauen angegriffen worden, also das Boot irgendwann. Und einfach diese Vorstellung, fünf Monate lang auf einfach offenem Meer zu sein, ohne zu wissen, ob man gerettet wird, finde ich einfach unfassbar.
Wie das passieren konnte, die ganze Geschichte gleich. Außerdem Thema natürlich Katalonien. Das katalanische Parlament hat heute für die Unabhängigkeit gestimmt. Eine Resolution über die Konstituierung einer katalanischen Republik als unabhängigen und souveränen Staat. So, damit beginnt dort der Prozess zur Loslösung von Spanien, was Spanien zu verhindern weiß. In Madrid hat der spanische Senat für Zwangsmaßnahmen gegen Katalonien gestimmt. So, das ist also eine neue Phase des Konflikts. Darüber sprechen wir mit unserem Korrespondenten in Barcelona. Am Mikrofon heute Abend Ralf Günther. Hallo.
Deutschlandfunk Nova.
Überlegt mal, ihr wollt in den Süden. Nach Rom, verirrt euch und kommt dann Wochen später im Westen, in Lissabon an. Zwei Seglerinnen aus Hawaii ist das so auf dem Meer ergangen. Die wollten mit ihrem Segelboot und ihren beiden Hunden nach Süden, nach Tahiti segeln. Das sind 4000 Kilometer, Pazifischer Ozean liegt dazwischen. Normalerweise braucht man für die Strecke drei Wochen. Im Frühling sind die beiden Frauen losgesegelt, aber nie in Tahiti angekommen. Und jetzt, fünf Monate später, hat sie dann ein taiwanisches Fischerboot gefunden, und zwar schon fast in Japan, also ganz woanders und 8000 Kilometer von ihrem eigentlichen Ziel Tahiti entfernt. Überlebt haben sie, weil sie sehr viel Proviant an Bord hatten für ein ganzes Jahr und einen Meerwasseraufbereiter. Ralf Klein aus unserem Deutschlandfunk Nova Team. Dieser Trip war wirklich, ich glaube, das kann man so sagen, eine ganze Abfolge von Pannen.
Ja, total. Also direkt am ersten Tag ist anscheinend ein Handy von zweien über Bord gegangen. Dann ging irgendwann der Motor bei einem Sturm kaputt und dabei wurde auch der Mast beschädigt. Irgendwann fiel dann auch dieser Wasseraufbereiter aus, mit dem sie eben Meerwasser zu Trinkwasser filtern konnten. Von Haien wurde das Boot irgendwann auch mal nachts angegriffen. Also ganz viele Dinge, für die man nur bedingt natürlich was kann.
Aber wie kann es denn sein, dass man fünf Monate lang auf dem Meer treibt, ohne dass man gefunden wird und ohne dass man Land findet, eine Insel oder Festland?
Ich kann das auch fast nicht glauben. Also ich habe mir das dann jetzt mal bei Google Maps angeschaut. Da kann man ja auf diese Satellitenversion gehen. Und wenn du da wirklich so über den Pazifischen Ozean klickst, da ist wirklich einfach nur Meer und nichts anderes. Also der Pazifik ist ja der größte und tiefste Ozean der Erde. Und weil ich jetzt selber noch nie da war, habe ich mal mit Dirk Marquardt gesprochen. Der segelt schon seit 30 Jahren, ist auch Segellehrer und der war schon fast überall.
Da ist kein Radioempfang, auch wenn ihr das nicht gerne hört, aber da ist nichts. Da hilft nur ein Satellitentelefon, vielleicht ein Funkgerät, das Grenzwelle, Langwelle, solche Sachen kann. Damit kann man dann noch kommunizieren. Aber wenn die das nicht dabei gehabt haben, dann bleibt ihnen nur der UKW-Funk. Das haben sie wohl gemacht, jeden Tag. Aber UKW-Funk geht halt nur bis zum Horizont, also so circa 30 Kilometer im Maximum.
Also kein Empfang, kein Handyempfang und per Funk konnten sie eben niemanden erreichen und da sind halt auch einfach keine Schiffe gewesen, keine Flugzeuge, einfach gar nichts.
Ja, also im Prinzip, wenn man auf die Rückseite der Erde schaut, da ist alles blau, da ist alles Wasser, aber konnten die nicht einfach immer in eine Richtung segeln, also sagen wir mal irgendwie immer nach Westen, Westen, Westen und irgendwann kommt man doch irgendwo an.
Ja, theoretisch wahrscheinlich schon, aber leider war ja der Motor kaputt. Und ob das Segel jetzt noch funktioniert hat bei dem beschädigten Mast, das weiß man nicht so genau. Aber selbst wenn halt kein Wind ist, dann kannst du halt nichts machen.
Das ist ja der stille Ozean und wie der Name schon sagt, ist der sehr ruhig und still und da kann es doch mal wochenlange Flaute geben. Ich kann mir das nur so erklären, dass sie dann tatsächlich in einer längeren, wochenlangen Flaute gefangen waren, wenn nicht sogar monatelange.
Ja, und ohne Wind treibst du als Segelboot dann halt einfach nur noch mit der Strömung, kannst nicht mehr navigieren. Da bringst du ja auch nichts, wenn du weißt, wo du bist oder wo du gerne hinwollen würdest. Aber selbst wenn jetzt Wind da war, wenn das Segel natürlich komplett im Eimer war, dann bist du im Grunde halt einfach nur noch ein Floß im Meer und hast keine Kontrolle mehr über dein Boot.
Hätten die denn irgendwas machen können, um vielleicht früher gerettet zu werden?
Also was sie grundsätzlich super gemacht haben, war natürlich, dass sie so viel Proviant mit hatten. Und da sagt Dirk Marquardt auch, das ist eigentlich gar nicht so üblich, wenn du jetzt eine Route oder einen Trip für 3 Wochen planst, dann nimmst du normalerweise vielleicht mal das Doppelte an Proviant, also für 6 Wochen mit oder so, aber nicht für ein ganzes Jahr. Von daher war das echt deren Glück, warum auch immer die so viel halt Essen mitgenommen haben. Aber Dirk Marquardt sagt eben auch, dass man auf so einer Route einfach besser ausgestattet hätte sein müssen.
Was sie falsch gemacht haben, ist, dass sie also keine Satellitennotfunkbarke mitgenommen haben und kein Grenzwellenfunkgerät und natürlich auch kein Satellitentelefon. Wenn sie eins von den 3 Sachen gehabt hätten, dann hätten sie Hilfe holen können und wären auch gerettet worden, also ohne Probleme.
Also mit Satellit wären sie keine 5 Monate im Pazifik verschollen gewesen. Und was man vor so einem Trip natürlich auch checken sollte, ist die Wettervorhersage. Wenn nämlich wochenlange Flaute angesagt ist, dann kannst du es auch gleich sein lassen.
Flaute kann genauso gefährlich sein, wenn nicht sogar gefährlicher als ein Sturm. Sturm lässt sich mit dem Segelboot ganz gut fahren. Flaute geht halt nichts.
Bringt halt nichts.
Geht gar nichts.
Okay, 2 Seglerinnen aus Hawaii, die wollten eigentlich mit ihrem Boot nach Tahiti, also ganz nach Süden. Stattdessen sind sie 5 Monate lang im Pazifik herumgeirrt und jetzt in der Nähe von Japan gefunden worden. Rahel Klein hat uns erklärt, wie das alles überhaupt passieren konnte.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Deutschlandfunk Nova ist hier und das rote Herz hört auf zu pochen. Jeder, der schon mal mit Air Berlin geflogen ist, der kennt diese roten Schokoherzen, die man sich am Ende des Fluges nehmen darf. Und nach 38 Jahren war es das jetzt. Die insolvente Airline, die stellt ihren Betrieb endgültig ein. Tausende Mitarbeiter brauchen neue Jobs. Die Verkaufsverhandlungen für die verbliebenen Flugzeuge sind zäh und einige Verbindungen entfallen auch vorerst ersatzlos. Was das bedeutet, das klären wir mit unserem Flugexperten hier in Deutschlandfunk Nova, Dominik Evers. Dominik, droht jetzt ein Engpass auf manchen Strecken beim Fliegen?
Na, wenn wir das global sehen, nein. Also es gibt so viele Airlines auf der Welt, einen Langstreckenflug nach Bangkok, Johannesburg oder Sao Paulo können wir genauso buchen wie vorher, da gibt es genug Konkurrenz. In Europa sieht das schon ein bisschen anders aus, gerade ab Berlin und in Düsseldorf, da fallen wirklich viele Strecken jetzt erstmal weg, auf denen Air Berlin alleine geflogen ist. Da dauert es jetzt teilweise auch echt lange, bis da andere einspringen. Beispiel von Berlin nach Göteborg, von Berlin nach Warschau oder auch nach Prag. Und innerhalb von Deutschland ist es wirklich ganz krass. Auf vielen Strecken gab es immer nur 2 Anbieter, Eurowings bzw. Lufthansa und eben Air Berlin. Und da fehlen jetzt teilweise 50% der Flüge. Und die Lufthansa hat auch schon gesagt, es wird teilweise rumpeln in den nächsten Wochen und Monaten, weil gerade auch ab morgen teilweise die Flugzeuge nicht zur Verfügung stehen, die Air Berlin schon im letzten halben Jahr für Eurowings geflogen ist. Da müssen dann kleinere Maschinen eingesetzt werden und Ausfälle gerade bei Eurowings in den nächsten Tagen halte ich da durchaus für realistisch.
Aber das sind ja diese sehr beliebten Slots, also Flugzeiten, Landezeiten an Flughäfen. Können da nicht andere Airlines jetzt einspringen?
Ja, so einfach ist das nicht. Start- und Landerechte werden langfristig vergeben. Es gibt mit Sicherheit Airlines, die viele Strecken von Air Berlin hochinteressant finden, aber innerhalb von ein paar Tagen und ein paar Wochen stehen auch nicht passende Flugzeuge dafür auf dem Hof. Ryanair war immer so ein Kandidat, bei dem alle irgendwie gesagt haben, die können schnell einspringen, Strecken übernehmen. Aber denen fehlen gerade sowieso Piloten. Die sind da überraschend zurückhaltend und EasyJet kommt irgendwie auch nicht richtig aus dem Knick. Aber da könnte in den nächsten Tagen, nächsten Wochen noch ein bisschen was passieren. Und die Lufthansa, die kratzt irgendwie gerade alle ihre Flugzeuge zusammen und fliegt dann sogar ab nächster Woche mit dem Jumbo, also mit dieser riesigen 747, eigentlich für Langstrecken gedacht, zwischen Berlin und Frankfurt.
Was wird aus den Mitarbeitern von Air Berlin? Jetzt haben wir nicht alle einen Job bekommen.
Ja, vielen droht die Kündigung. 1500 Mitarbeiter bei den Air Berlin-Töchtern Niki und Luftfahrtgesellschaft Walter, die werden übernommen. Weitere 1500 will ja Eurowings neu einstellen. Da müssen sich aber die Mitarbeiter ganz normal drauf bewerben. Da gibt es auch keine Garantie, dass das am Ende dann Air Berliner sind. Wollen viele auch nicht, weil das auch ein Wechsel des Wohnortes bedeuten würde. Gerade die Piloten, die haben auch Angebote von anderen Airlines, teilweise sogar auch zu besseren Konditionen noch als bei Air Berlin. Allerdings kommen die Angebote von den Big Playern, Emirates zum Beispiel aus Dubai, Qatar Airways und auch von vielen Airlines aus China. Und das würde bedeuten, ja, für die Piloten Umzug in die Wüste oder nach Asien. Und das will nicht jeder.
Welche Gehaltseinbußen haben denn Mitarbeiter von jetzt noch Air Berlin, die nach einer Bewerbung bei Eurowings dann anfangen?
Ja, das kommt sehr drauf an. Die Lufthansa-Tochter selbst spricht davon, dass Piloten bei ihr im Durchschnitt ungefähr so 8-10% weniger verdienen. Der Eurowings-Chef Thorsten Dirks hat auch das Ganze mal vorgerechnet. In Einzelfällen könne das Jahresgehalt auch von rund 250.000 Euro auf 154.000 Euro sinken. Das wäre dann ein Minus von rund 40%. Was man allerdings auch sagen muss, Flugbegleiter verdienen bei Eurowings dann zum Teil wirklich deutlich weniger als Air Berlin. Und die werden auch nur bei der österreichischen Tochter Eurowings Europe eingestellt. Und da gibt es dann deutlich schlechtere Konditionen.
Wird denn Fliegen für uns alle jetzt teurer, weil ein Wettbewerber dann auch verschwindet?
Ja, ich würde jetzt mal sagen, innerhalb von Deutschland ja. Da hat der Lufthansa-Konzern jetzt wirklich nahezu Monopol. Die Preise gehen extrem rauf, sehen wir jetzt schon. Da können wir teilweise zwischen Köln und Berlin hin und zurück 500 Euro auf den Teller legen. Innerhalb von Europa wird es auf den Strecken, auf denen Air Berlin geflogen ist, auch teurer. Aber da ist natürlich irgendwie die Konkurrenz auch viel höher. Also da werden wir das nicht ganz so stark merken.
In Deutschlandfunk Nova, Dominik Evers mit Antworten rund um den letzten Tag für Air Berlin. Was ändert sich alles für Leute, die viel fliegen?
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wenn euer Arbeitgeber, eure Uni oder eure Schule euch vorschreibt, welche Haarfarbe ihr haben sollt, dann seid ihr natürlich nicht in Deutschland, sondern ihr seid in diesem Fall in Japan. Rahl Klein aus unserem Deutschlandfunk Nova Team. Dagegen wehrt sich jetzt eine Schülerin in Japan.
Genau, die 18-jährige Schülerin, um die es geht, die verklagt jetzt die Behörden in Osaka, weil ihre Schule sie immer wieder gezwungen hat, ihre eigentlich braunen Haare schwarz zu färben. In der Schulordnung steht nämlich tatsächlich drin, dass die Schüler schwarze Haare haben sollen.
Und dann hat sie ihre braunen Haare ernsthaft immer wieder gefärbt.
Ja, und anscheinend haben die Lehrer das auch wirklich alle 4 Tage kontrolliert und sie immer wieder zum Nachfärben gezwungen. Die Mutter von der Schülerin hatte bei der Anmeldung der Schulleitung schon gesagt, dass ihre Tochter braune Haare hat, weil in der Schule darfst du die Haare auch nicht aufhellen oder eben färben, was eigentlich völlig absurd ist, wenn die Schule das Mädchen dann zwingt, die Haare schwarz zu färben. Aber gut, es geht halt wohl darum, dass alle Schüler schwarze Haare haben sollen.
Wieso klagt die Schülerin jetzt?
Ja, weil die Kopfhaut von dem Mädchen durch das ganze Färben eben irgendwann gereizt wurde und irgendwann hat sie einfach Schmerzen gehabt. Und deshalb ist sie dann auch irgendwann einfach nicht mehr zur Schule gegangen. Danach wurde sie dann auch noch von einem Schulfestival ausgeschlossen von der Schulleitung. Und die Schule hat der Mutter dann mitgeteilt, dass sogar eine blonde Austauschschülerin sich die Haare schwarz färben musste. Deshalb dürfte es keine Ausnahmen an der Schule geben. Und die Familie von dem Mädchen fordert jetzt Schadenersatz in Höhe von 16.500 Euro ungefähr.
Das ist aber auch nicht das erste Mal, dass sowas an Schulen in Japan passiert, ne?
Nee, es gibt an vielen Schulen in Japan ganz strenge Regeln. Oft beziehen die sich eben auf die Haarfarbe oder auch auf die Frisur, aber auch auf Accessoires oder wie sich die Schülerinnen zu schminken haben, auch auf die Schuluniform oder die Rocklänge. Also da gibt's einige Regeln.
In Japan verklagt eine Schülerin die Schulbehörde, weil sie dazu gezwungen wurde, ihre eigentlich braunen Haare schwarz zu färben.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Katalonien-Krise next level. Heute haben die Konfliktparteien im Streit um die Unabhängigkeit Kataloniens neue Fakten geschaffen. Erst hat das katalanische Regionalparlament in Barcelona die Unabhängigkeit erklärt. Dann hat der spanische Senat in Madrid reagiert und hat die Entmachtung der katalanischen Regionalregierung beschlossen. Deutschlandfunk Nova-Reporter Marc Dugge in Barcelona. Was gilt denn jetzt, Unabhängigkeit oder Entmachtung?
Naja, es gilt natürlich erstmal vor allen Dingen die Entmachtung der Regionalregierung. Das steht im offiziellen, im Gesetzespapier der spanischen Regierung, das heute Abend noch die Runde gemacht hat. Insofern hat da die spanische Regierung sehr, sehr schnell reagiert. Mittlerweile ist auch bekannt geworden, dass die spanische Justiz gegen Puigdemont wegen Rebellion ermittelt und ihn zur Verantwortung ziehen will. Also wir sind gespannt, was jetzt passiert. Gleichzeitig wird aber hier in Barcelona auch noch heftig gefeiert. Viele Anhänger der Unabhängigkeitsbewegung sind versammelt vor dem Sitz der Regionalregierung im Zentrum von Barcelona, fordern, dass die spanische Fahne dort heruntergeholt wird. Das ist in einigen einigen Rathäusern schon passiert in Katalonien. Also es ist eine ganz eigenartige Stimmung in der Luft zwischen Resignation auf der einen Seite und schon auch einer feierlichen Stimmung auf der anderen.
Immer wieder haben wir über diese Zwangsverwaltung, die mögliche, der Zentralregierung in Madrid gesprochen in den vergangenen Wochen. Jetzt ist es dann soweit. Was genau bedeutet das denn dann?
Das bedeutet, dass die Verwaltung eben unter die Aufsicht von Ministerien in Madrid gestellt wird. Also dass zum Beispiel die Mossos d'Esquadra, also die regionale Polizei hier in Katalonien, de facto unter die Aufsicht des Innenministeriums gestellt werden könnte. Genauso wie die Finanzverwaltung hier unter die Aufsicht des Finanzministeriums in Madrid. Auch andere Ministerien sind noch denkbar. Und dann muss man natürlich gucken, ob dann auch die Beamten ihren Job machen, ob sie sich den Anordnungen aus Madrid fügen oder sich wieder setzen. Natürlich würden sie auch ihres Amtes enthoben, wenn sie das offensiv tun. Aber man kann ja auch sozusagen still und heimlich einfach Befehle nicht ausüben. Und da befürchten viele, dass das passieren könnte in nächster Zeit. Hm.
Du hast gerade schon gesagt, die Menschen feiern zum Teil auf den Straßen. Gibt es Reaktionen der EU mittlerweile?
Ja, gibt es. Also es gibt zum Beispiel die Reaktion der Bundesregierung, die diese Unabhängigkeitserklärung heute nicht anerkennt. Die Regierung in London hat gesagt, dass sie diese Erklärung nicht anerkennt und nicht anerkennen wird. Also da ist man sehr, sehr entschieden. Und die gleichen Signale kommen auch aus Brüssel. Also Katalonien steht heute wirklich alleine da, auch international. Ich weiß nicht, ob das hier allen schon bewusst ist, die heute jetzt noch feiern und diesen Tag genießen, auf den sie sich wirklich viele schon seit langem gefreut haben. Aber die Anerkennung, die ja dafür nötig ist, ist ein neuer Staat überhaupt entstehen kann. Ein neuer Staat kann ohne die Anerkennung durch andere Staaten gar nicht existieren. Ja. Die bleibt bisher aus.
Und der Schaden ist ja jetzt schon sehr groß. Unternehmen haben Katalonien bereits verlassen. Was glaubst du denn, wie es jetzt weitergeht?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir sind natürlich jetzt vor einem Wochenende. Insofern sind die Geschäftstätigkeiten ein bisschen eingeschränkt. Gleichwohl werden an diesem Wochenende viele, viele Menschen auf die Straße gehen, für und gegen die Unabhängigkeit wahrscheinlich demonstrieren. Gerade die Gegner am Sonntag, da kann man nur hoffen, dass es alles friedlich bleibt, dass das wirklich friedliche Demonstrationen werden. Beide Seiten haben angekündigt, es wirklich friedlich tun zu wollen. Aber man weiß nie, ob es dann vielleicht doch mal zu Gerangeleien kommt oder wenn die Emotionen so hochschlagen wie in diesen Tagen, ist das nicht unmöglich. Ja, und da muss man sehen, wie die Regierung in Madrid jetzt hier in Katalonien Fuß fassen will, was sie genau tut, konkret, um eben auch in die Ämter reinzugehen. Also es wird alles sehr spannend, was hier passiert in den nächsten Tagen.
Deutschlandfunk Nova-Reporter Marc Dugge in Barcelona, wo Katalonien auf dem Weg in die Unabhängigkeit ist, zumindest den Eindruck erweckt, und Spanien das zu verhindern weiß.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Am Wochenende werden die Uhren mal wieder umgestellt. Diese unnütze Sache, zu der wir immer im Frühling und im Herbst genötigt werden. Wir bekommen eine Stunde drauf diesmal, also werden Samstag auf Sonntag die Uhren zurückgestellt. Gähn. So weit, so langweilig. Jedes Mal berichten viele Medien, ehrlich gesagt wir auch, darüber, ob man den Quatsch nicht mal endlich abschafft. Polen könnte da ein Vorreiter werden. Ausnahmsweise sind sich dort nämlich alle Parteien einig. Der Vorschlag der Bauernpartei, die Sommerzeit abzuschaffen, ist gut. Und ab nächstem Jahr gilt dann die Sommerzeit in Polen einfach weiter und wird nie mehr umgestellt. Also zumindest ist das der Plan. Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Jan Palukat in Warschau. Bis jetzt ist das Ganze ein Vorschlag dieser konservativen Bauernpartei. Wie sicher ist es denn, dass das nun tatsächlich auch kommt?
Sicher ist nichts, aber wir hören aus allen Fraktionen fast ungeteilte Begeisterung. Wunderbarer Vorschlag. Das ist für die Bauernpartei, die übrigens hier ganz lange immer mit als Koalitionspartner, als kleiner Partner an der Regierung war und die jetzt so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist, sozusagen mal ein Achtungserfolg, nicht nur Aufsehen zu erregen, sondern auch noch mit einer Reform der Zeitmessung oder Zeitzone hier zu reüssieren.
Und das Besondere daran ist, die Normalzeit ist ja eigentlich die MEZ, die mitteleuropäische Zeit, also jetzt für uns, und MEZ plus 1, das ist die Sommerzeit, und die bleiben bei dieser MEZ plus 1, also bei der Sommerzeit. Was sind die Argumente für die Abschaffung der Zeitumstellung und dann dem Bleiben in der Sommerzeit?
Also die Argumente sind, glaube ich, auch in Deutschland sehr bekannt. Es wird ins Feld geführt, dass das diese Umstellung die Gesundheit gefährdet, dass die Firmen damit viel zu tun hätten. Hier wurde sogar auch argumentiert, dass es soziale Verwerfungen gäbe, weil nach der Umstellung Leute sich nicht treffen, weil sie die Zeitumstellung nicht rechtzeitig hinbekommen und so weiter. Warum nur ausgerechnet die Sommerzeit der Vorschlag ist, das hat ein bisschen was mit der geografischen Lage hier des Landes zu tun. Wir sind ja relativ weit im Osten innerhalb der Zeitzone. Das heißt, hier geht generell die Sonne relativ früh auf und dann auch relativ früh unter. Und all das sind Argumente für die Verfechter einer Umstellung.
Könnte es jetzt noch Probleme geben? Also gibt es auch Kritik?
Es gibt teilweise kritische Worte, auch von Leuten auf der Straße, mit denen wir schon mal gesprochen haben, die sagen, Wir entfernen uns damit eigentlich wieder ein Stück weit, diesmal in Sachen Zeit, von dem Rest Europas, zumindest von dem Teil, in dem die mitteleuropäische Zeit gilt. Und in der Tat, das wäre ja dann möglich, wenn man an der Oder lebt, möglicherweise zweimal künftig Silvester zu feiern, kurz über die Oder zu springen und dann eine Stunde später nochmal das gleiche Fest zu feiern. Aber das sind keine wirklich ernsthaften Bedenken und es sieht wirklich danach aus, dass Polen das macht. Und sie sagen auch, wer weiß, es gibt ja viel Kritik in Europa, in der EU daran, vielleicht lassen die anderen Länder unser Vorbild gelten und machen es genauso.
Das könnte ich mir nämlich tatsächlich vorstellen, weil die Abschaffung einer Zeitumstellung hat eine ziemlich breite Mehrheit in der Bevölkerung. Ich glaube, viele wollen, dass es abgeschafft wird. Man muss es halt einfach nur mal machen und vielleicht geht ihr jetzt einfach diesen Schritt nach vorne und alle anderen in der EU ziehen dann nach.
Genau. Das könnte passieren.
Ist das eigentlich okay? Also kann man als EU-Land das einfach so machen und sagen, wir machen das jetzt einfach mal, egal was die EU dazu sagt?
Na, ich denke mal, umgekehrt, das wäre wirklich eine große Aufregung, wenn hier gesehen wird und gesagt wird, die EU verbietet uns, unsere Uhren so zu stellen, wie wir wollen. Es gibt ja verschiedene Zeitzonen in der EU. Auf der Iberischen Halbinsel meines Wissens gilt auch eine andere Zeit. Also insofern, denke ich, wird die EU hier in dem Fall kein Stoppsignal setzen.
Das stimmt. Die Briten, die haben ja auch ihre UTC, ne, die Coordinated Universal Time und die GMT, die Greenwich Mean Time und die sind ja auch noch in der EU. Schluss mit der Zeitumstellung. Polen macht's wahrscheinlich vor.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Meine größten sportlichen Erfolge in meinem Leben sind, Achtung, eine Siegerurkunde und eine Ehrenurkunde bei den Bundesjugendspielen. Früher Leichtathletik, mega.
Not bad.
Vor allen Dingen Hochsprung.
Ralf.
Hast du schon mal was gewonnen, sportlich?
Ja, ich habe früher voltigiert, da tut man ja auf so Pferden rum.
Auch nicht schlecht,
da
ja.
Waren wir auf Turnieren, haben wir da gewonnen mit dem Team und als ich 12 war, habe ich mehrfach an Inliner-Wettbewerben teilgenommen und da habe ich auch 3 Jahre in Folge habe ich gewonnen. Ja, danke.
Und jetzt stell dir vor, die würden diese Erfolge, diese Siege beim Inliner-Wettbewerb, die würden die aberkannt werden. Sowas ist ja gerade in den USA passiert, ne?
Genau, die 16-jährige Emily Nash, die ist Golferin und die lebt in Massachusetts und die hat an ihrer Schule bei einem Golfturnier mitgemacht. Sie war Teil von einem Team da, aber es gibt da auch immer eine Einzelwertung und Emily Nash, die war in der Einzelwertung besser als alle anderen und hätte damit ja eigentlich gewinnen müssen, aber die Veranstalter haben dann gesagt, nee, das Turnier, das war nur für männliche Highschool-Golfer, das Turnier für die Mädchen, das findet erst nächstes Jahr statt.
Nee, das ist aber schon irgendwie gemein.
Ja, Emily Nash war auch sehr, sehr enttäuscht, aber sie hat halt auch gesagt, dass sie versteht, dass es bestimmte Regeln gibt und so und dass wahrscheinlich ja niemand erwartet hätte, dass sowas mal passieren würde, dass ein Mädchen besser ist als alle Jungs. Emily war selber auch ein bisschen überrascht, weil sie bei den Mädels bis jetzt noch nie gewonnen hatte.
Aber wieso durfte sie überhaupt an diesem Turnier teilnehmen?
Ja, also ich verstehe das auch nicht so ganz, aber anscheinend durfte man innerhalb von dem Team, da durften Mädels mitmachen, aber die wurden halt nicht für die Einzelwertung gewertet. Mhm. Irgendwie so haben die das begründet. Ihr Team hat auch leider keine so gute Performance hingelegt, muss man sagen. Die konnten sich da nicht für die Landesmeisterschaften qualifizieren, da ging es drum. Aber der Turnierdirektor hat jetzt mittlerweile gesagt, dass er Emily nachträglich noch einen Pokal anfertigen lassen will.
So, da wird eine Story draus, ne?
Das
wirst du dein ganzes Leben lang erzählen. Also bekommt sie wenigstens noch eine Erinnerung an diesen tollen Sieg.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wenn Journalisten ihre Arbeitsmittel in eine Tasche packen, ja, dann einen Schreibblock, einen Kuli, ein Aufnahmegerät, eine Kamera vielleicht und eine Pistole. Eine Pistole gehört in Russland bei der regierungskritischen Zeitung Novaya Gazeta bald vielleicht wirklich für Reporter zur Ausstattung. Keine richtige 9mm Pistole, aber immerhin eine mit Gummi geschossen. Und der Grund ist die immer größer werdende Angst vor Attacken auf Journalisten. Erst am Montag war eine Radioreporterin von einem Mann mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Im Zusammenhang mit Recherchen sind bereits 6 Mitarbeiter der Novaya Gazeta getötet worden. Christian Mier ist Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen in Deutschland. Ist das ein leider notwendiger und deshalb begrüßenswerter Schritt oder passen Waffen und Journalismus eigentlich wirklich überhaupt nicht zusammen?
Naja, an sich passen, denke ich, Waffen und Journalismus nicht zusammen und Journalisten sind ja wichtig für die Gesellschaft. Allerdings ist oft das, was Journalisten veröffentlichen, ein Angriff für manche Leute, gerade in Gesellschaften wie Russland, wo die Wahrheit manchmal als Waffe verstanden wird. Und offenbar versagen die Schutzmechanismen in Russland aktuell, sodass die Ankündigung der russischen Zeitung Novaya Gazeta jetzt eben so ist. Allerdings ist es ja nicht das erste Mal, dass in einer Zeitung, in einem Medium Journalisten sich so selber verteidigen müssen.
Aber ist denn die Lage in Russland wirklich so schlecht, dass das jetzt sein muss? Was ist da in letzter Zeit so vorgefallen?
In Russland kann man schon sagen, hat sich die Lage verändert. Man kann sagen, generell, so zynisch das klingt, werden mittlerweile weniger Journalisten getötet, selbst wenn seit dem Jahr 2000 mehr als 200 Journalisten getötet wurden. Mittlerweile konzentrieren sich die meisten Tötungen auf den Nordkaukasus. Aber in jüngster Zeit haben wir zumindest wieder eine Zunahme von Drohungen. Der aktuellste Fall war ja Tatjana Felgengauer, wo noch nicht ganz klar ist, ob wirklich ihr das Attentat auf sie im Zusammenhang mit ihrer journalistischen Arbeit steht. Und das war ja erst diese Woche. Und offenbar auch im Lichte dieses Attentats war die Entscheidung von der Novaya Gazeta, die Journalisten entsprechend auszurüsten. Und das ist natürlich schon traurig.
Wie sieht's denn generell in Kriegs- oder auch Krisengebieten dieser Welt aus? Haben da Journalisten Waffen dabei oder eben gerade nicht?
Nein, ich denke, Journalisten sollten prinzipiell keine Waffen haben und das sollte eigentlich wirklich die Ausnahme bleiben. Und es ist eigentlich tragisch, wenn es überhaupt so weit kommt, selbst wenn man ja auch wiederum sagen muss, im Fall von Novaya Gazeta geht es jetzt ja nicht um echte Handfeuerwaffen, sondern nur Schusswaffen mit Gummigeschossen. Das muss man, glaube ich, noch einmal kurz dazu sagen. Aber generell ist gerade in Kriegsgebieten sind natürlich Journalistinnen und Journalisten ganz besonders Risiken ausgesetzt. Und da ist es vor allen Dingen zu empfehlen, dass Journalisten sich natürlich vorher durch Schusswesten etc. kennzeichnen, selbst wenn in manchen Konflikten genau diese Kennzeichnung als Journalist manchmal zur Gefahr werden kann und das vor allen Dingen in solchen Konflikten, wo nicht mehr Staaten miteinander Krieg führen. Und das haben wir leider in vielen Regionen, weil Staaten haben sich darauf geeinigt, dass auch Journalisten in Kriegen, so zynisch das klingt, einen besonderen Schutz genießen. Aber wir haben ja zunehmend zerfallende Staaten, der Islamische Staat in Syrien und Irak, die Al-Shabaab-Miliz in Somalia, Al-Qaida in Afghanistan oder selbst in einigen Gebieten in Mexiko, wo wir Drogenkartelle haben und der Staat de facto keine Macht mehr hat. Und gerade in diesen Gebieten kann leider sozusagen die Kennzeichnung als Journalist zum besonderen Risiko werden. Und deswegen gibt es in manchen Gebieten wie Mexiko auch eine ganz starke Solidarität und auch Notfallketten zwischen den Journalisten, damit in Notfällen sie sich selber helfen können. Und in einigen Fällen leistet auch Reporter ohne Grenzen dann ganz akut Hilfe, wenn Leute das Land verlassen müssen.
Haben Sie Beispiele dafür von Gebieten auf dieser Welt, wo Journalisten tatsächlich bewaffnet sind?
Also wir haben jetzt im Nachgang zu dieser Ankündigung heute in Novaya Gazeta mal gesehen, dass es in den Philippinen so etwas auch mal gab, dass Journalisten in einer Region tatsächlich sich nicht mehr anders helfen zu wussten, dass sie tatsächlich selber zu den Waffen gegriffen haben als eine Selbstverteidigung. Aber auch dort waren es nur Gummigeschosse und das ist, glaube ich, schon wichtig zu nennen. Ansonsten ist es natürlich in vielen Regionen gang und gäbe, dass die Redaktionen geschützt werden, sei es von privaten Sicherheitsservices oder von der Polizei.
Christian Mier, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen in Deutschland, über den Plan der regierungskritischen russischen Zeitung Novaya Gazeta, die Reporter zu bewaffnen. Heute gab es die Wissensnachrichten von Wiebke Lehnhoff und am Abend bei uns ein Best-of drauf.
Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
Wer kifft, hat mehr Sex. Zu diesem eher überraschenden Ergebnis kommen Mediziner der Stanford University. Überraschend, weil andere Forscher bisher davon ausgegangen waren, dass häufiger Marihuana-Konsum den Sexdrive verschlechtert und auch die Leistungsfähigkeit. Aber laut der Analyse der Mediziner trifft wohl eher das Gegenteil zu. Sie haben dafür Daten von mehr als 50.000 US-Amerikanern ausgewertet, die zwischen 25 und 45 Jahre alt waren. Das Ergebnis ist eindeutig, berichten die Forscher im Journal of Sexual Medicine. Sie sehen häufiges Kiffen in eindeutigem Bezug zu mehr Sex. Und das trifft demnach durch die Bank auf alle Kiffer zu, also Männer und Frauen allen Alters, egal welcher Herkunft oder Bildung, mit Familie oder ohne und egal wie gesund sie waren. Wer es ganz genau wissen will,
Die Kiffer in der Untersuchung hatten etwa 20% mehr Sex als die Nicht-Kiffer. Woran das liegt, ist aber unklar und deshalb sagen die Forscher auch, wer jetzt mit dem Kiffen anfängt, hat nicht unbedingt ein besseres Sexleben. Dünne Frauen könnten bei der Familienplanung unter Zeitdruck geraten. Denn Frauen mit einem BMI unter 18,5 haben im Vergleich zu normalgewichtigen Frauen ein höheres Risiko, vor dem 45. Lebensjahr in die Wechseljahre zu kommen. Einer Langzeitstudie von US-Wissenschaftlern zufolge steigt dieses Risiko bei ihnen um 30%. Ein BMI von 18,5 wurde von der Weltgesundheitsorganisation als Grenze von normal zu Untergewicht festgelegt. Für die Studie hatten die Wissenschaftler knapp 80.000 Frauen befragt, und zwar 25 Jahre lang regelmäßig, über ihr Gewicht, ihre Lebensgewohnheiten und ihre Gesundheit. Die Wissenschaftler sagen, das Untergewicht hat nicht nur Auswirkungen auf die Familienplanung. Frauen, die früher in die Wechseljahre kommen, haben nämlich auch ein erhöhtes Risiko, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Osteoporose zu erkranken. Deswegen sollten betroffene Frauen diesen Zusammenhang kennen, sagen die Forscher. Wenn ihr euch im Netz irgendwo einloggen oder registrieren wollt, dann müsst ihr oft erstmal ein Bild mit Buchstaben und Zahlen entwirren, den sogenannten Capture-Code. So wollen Website-Betreiber verhindern, dass sich Bots auf den Seiten rumtreiben und zum Beispiel Werbung posten. Aber jetzt ist die Zeit der Captchas wohl vorbei, denn Forscher aus Kalifornien haben einen selbstlernenden Algorithmus entwickelt, den sie ziemlich gut auf die Lösung von Captchas trainieren konnten. Die Forscher schreiben im Fachmagazin Science, dass ihr Algorithmus die Buchstaben-Zahlen-Kombis wesentlich schneller und dateneffizienter knacken kann als bisherige Programme. Das liegt demnach daran, dass das System wenige Beispiele generalisieren kann und so neuen Input schneller versteht. In diese Programmierung sind auch Erkenntnisse aus der Hirnforschung eingeflossen. Die Forscher sagen, dass Webseiten jetzt ihren Spam-Schutz verbessern müssen.
Deutschlandfunk Nova.
Des Deutschen liebster Freund ist ja entweder sein Freund oder aber, wenn der zu viel quatscht, dann der Hund. Und wer Hunde nicht mag, der hat vielleicht eine Katze als beste Freundin oder ein Wellensittich, ein Kaninchen, Meerschweinchen oder, ja, oder eine Schildkröte. Oder ein Leguan, das Krokodil oder den Python. Reptilien und Amphibien, die Exoten unter den Haustieren sind jetzt Thema hier bei uns. Kann man halten, sagen die einen, sollte man aber nicht, sagen die anderen. Und bei diesem Grundsatzstreit gibt es jetzt eine neue wissenschaftliche Erkenntnis. Deutschlandfunk Nova-Reporter Alex Buchwald, welche denn?
Wie wir heute in den Wissensnachrichten berichtet haben, gibt es einen neuen Artikel im britischen Fachblatt Veterinary Report. Also einige Veterinäre vertreten hier die These, dass man als Privatperson sehr wohl exotische Tiere in Terrarien halten kann. So zum Beispiel Experten der Universität Gent in den Niederlanden. Andere, so zum Beispiel ein Team aus Oxford in England, die Tierethiker dort, die kommen eher mit schockierenden Zahlen, sagen 75% der Reptilien, die von Laien gekauft und mit nach Hause genommen werden, sterben bereits im ersten Jahr.
Ja, und nun?
Nun muss man sich entscheiden. Will man sich ein exotisches Tier anschaffen, darf man das prinzipiell tun, gibt aber Ausnahmen, die variieren dann auch von Bundesland zu Bundesland. Das ist ja das Schöne hier in unserer Republik, wo mancherorts die Würgeschlange nicht sein soll, ist sie andernorts als nicht lebensbedrohlich eingestuft und darf verkauft und gehalten werden.
Gibt es denn viele Reptilienfans? Also wie viele Reptilien und Amphibien keuchen und fleuchen denn so in deutschen Kellern und Wohnzimmern?
Da gibt es tatsächlich nur indirekte Zahlen, denn der Zentralverband zoologischer Fachbetriebe in Deutschland kann nur angeben, wie viele Terrarien verkauft werden und dann hochrechnen. 700.000 wurden im vergangenen Jahr verkauft. 1% der deutschen Haushalte haben also eine Kröte oder einen Skorpion oder eine Kreuzotter unter der Wärmelampe.
Also wenn wir jetzt mal positiv rangehen wollen an die Nummer, wer schafft sich denn so ein Tier an, das nichts macht, außer blöd gucken und vielleicht einmal die Woche fressen?
Ich habe mit einem Händler gesprochen, der solche Tiere verkauft und der sagt, schwer jemanden, der die Faszination für exotische Tiere nicht versteht, zu erklären, warum man einen solchen Mitbewohner haben will. Er sagt aber auch, dass einige Tiere so einen Kick verschaffen, weil sie vermeintlich gefährlich sind. Die sind aber auch extrem pflegeleicht, weil man mit ihnen ja nicht Gassi gehen muss und die zum Teil auch selten fressen, dann aber ordentlich. Und dann sehen einige einfach schön aus.
Aber die Haltung ist ja auch nicht so ganz einfach, oder?
Ja, zum einen wissen einige gar nicht, was sie sich da ins Haus holen. Also so ein Mini-Krokodil ist erstmal super süß, kann aber wirklich 2 Meter lang werden. Schildkröten werden wahnsinnig alt. Dann sind die Tiere wechselwarm, das heißt, die brauchen Wärmelampen, die den ganzen Tag, die ganze Nacht bollern und Strom fressen. Manche sorgen dann nicht für die richtige Temperatur und schnell friert mal so ein Tier oder die Natter verbrennt sich.
Und Schildkröten dann im Winter immer schön im Kühlschrank und so. Wo kommen denn die Tiere her?
Die werden entweder importiert oder tatsächlich bei uns nachgezüchtet. Im vergangenen Jahr sind offiziell 350.000 Reptilien nach Deutschland gekommen. Die Zahlen nehmen gerade ein bisschen ab. Im Jahr 2006 waren es noch 850.000. Und ein Problem ist nur, dieser Markt im Moment für Importware ist so überschwemmt, dass die Tiere zu Ramschpreisen angeführt werden. Und das nehmen einige Händler und einige Halter, nicht alle, aber einige halt in Kauf. Und auch, dass die Tiere zur falschen Zeit nach Deutschland kommen. Jetzt zum Beispiel.
Ganz viele Winterimporte finden statt und wenn dann natürlich Tiere, die von Umgebungstemperaturen von 25 Grad und höher in Wintermonate hier reingefahren werden quasi, dann gibt es innerhalb weniger Wochen ganz viele tote Tiere.
So Dr. Marc Aulia vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Der ist aber nicht der Einzige, der da kritisch ist. Zum Beispiel auch unser Tierexperte Mario Ludwig ist jetzt nicht so der größte Fan von Terraristik.
Aber der kennt doch immer so schöne Exoten unter den Exoten. Wenn er denn müsste, welches Tier wäre denn für ihn dann interessant?
Also Mario meint, ein Chamäleon ist spannend wegen der Farbspielerei. Das machen die ja nicht, um sich zu tarnen, sondern die sprechen tatsächlich über ihre Farben. Also grelle, bunte Farbe beim Männchen heißt Hello Baby. Und antwortet sie dann grell und bunt, heißt das, geh weg, ich hab einen anderen. Und dann gibt es da noch den Basilisken oder die Jesus-Christus-Echse. Die Viecher können übers Wasser gehen. Oder also die rennen da, ne? Also tatsächlich bis zu 80 Meter schaffen die und kosten auch nur 45 Euro bei eBay.
Ja, super. Und dann brauchst du ein 80 Meter Becken zu Hause oder was. Also wenn wir mal zurückkommen auf unsere Ausgangsfrage. Sollte ich mir ein Reptil als Haustier anschaffen, ja oder nein?
Du kannst. Aber denk bitte dran, diese Tiere sind in der Anschaffung oft billig und haben dann zum Teil hohe Folgekosten. Die werden sehr alt. Und auch wenn sie nach außen gleichgültig aussehen können, sie können innerlich natürlich total darunter leiden, dass du sie falsch hältst.
Und außerdem kann ich nicht 4 Wochen in Urlaub fahren, weil wer nimmt schon meine Schlange? Dankeschön. Alex Buchwald über Reptilien als Haustiere und Amphibien.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Das Schöne an der Uni ist ja, das Ganze geht etwas lockerer zu als an der Schule. Wenn man mal zu spät kommt, dann kriegt man nicht direkt einen auf den Deckel und keinen Eintrag ins Klassenbuch. Und wenn eine Vorlesung mega öde ist, dann kann man die auch mal schwänzen. Ne? Ralf Klein aus unserem Team an einer Uni in China, geht das alles nicht mehr so leicht?
Nope. An der Communications University of China in Nanjing, da müssen sich die Studenten jetzt, bevor sie den Vorlesungssaal betreten, vor so einer interaktiven Aufnahme von einem interaktiven Bildschirm stellen. Mhm. Dann vergleicht ein Computer das aufgenommene Bild mit einem hinterlegten Passbild. Und wer dann am Ende nicht erfasst wurde, der war leider auch nicht da.
Wer hat sich das ausgedacht?
Der Professor Shen Hao, der will damit nämlich notorische Schwänzer überführen und der nutzt diese Technologie jetzt in 6 Vorlesungen von sich und ist bisher anscheinend sehr zufrieden, weil bei seinem Gesichtsabgleich 99% der Studenten auch wirklich erkannt werden. Also es scheint zu funktionieren.
Wie finden die Studenten das denn?
Also ein Student hat Beijing News gesagt, dass die Technik ja Zeit spart und dem Professor auch Papierkram abnimmt, weil der die Anwesenheit nämlich sonst sowieso per Liste festhält. Auf der chinesischen Social-Media-Website Weibo gibt es aber auch kritische Stimmen. Ja, also manche finden es auch merkwürdig und hoffen, dass ihre Uni diese Idee nicht übernimmt. Und andere sind auch froh, dass sie nicht mehr zur Uni gehen und das nicht mehr erleben müssen. Und ich sage auch jetzt mal so, wenn ich noch studieren würde, ich fände es auch blöd. Ich finde, wir sind doch wirklich alt genug in der Uni, selber zu entscheiden, ob wir hingehen oder nicht. Da braucht man weder Listen noch irgendwelche Gesichtserkennung.
Absolut bin ich bei dir, aber wenn Anwesenheitspflicht ist, dann
ja,
hast
dann
du
ist
nicht
eben
selbst
Anwesenheitspflicht. Am Ende muss ich die Klausur doch schreiben, da kann es doch meinem Professor egal sein, ob ich jetzt da war oder nicht.
Und in den Anwesenheitspflichtdingern da bei mir, da, ich bin einfach hingegangen und habe dann geschlafen. War überhaupt kein Problem. Kopf auf den Tisch und.
Das merkt man, Ralf.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
7000 Kilometer weit fliegen. Und immer noch im eigenen Land sein. Das können wir Deutschen nicht, aber die Franzosen, die können es. Und der französische Präsident Emmanuel Macron, der hat es gerade erst gemacht. Er ist nach französisch Guayana geflogen. Das liegt oberhalb von Brasilien, direkt am Atlantik, also in Südamerika, gehört aber zu Frankreich. Macron hat dort heute den Weltraumbahnhof der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA besucht, aber vorher ist es zu ziemlich heftigen Protesten gegen den französischen Präsidenten gekommen. Einige Demonstranten wurden sogar festgenommen. Frankreich-Korrespondentin Barbara Kostolnik, was war denn der Auslöser für die Zusammenstöße?
Also es geht eigentlich schon seit Anfang des Jahres ziemlich hoch her. In Französisch-Guyana, die Menschen sind ziemlich unzufrieden, ganz schlimme wirtschaftliche Lage und sie fühlen sich so vernachlässigt. Und der Besuch von Macron war tatsächlich dann der Auslöser. Er ist nicht zwingend sehr beliebt in Guyana, wie im übrigen Frankreich ja auch. Und er hat im Wahlkampf zum Beispiel auch gesagt, Guyana ist eine Insel. Also spricht nicht gerade für seine Geografiekenntnisse, weil Guyana eben keine Insel ist, sondern ein französisches Departement in Südamerika, liegt überhalb von Brasilien. Also von einer Insel kann man nicht sprechen. Und das hat natürlich auch nicht dazu beigetragen, dass ihn die Menschen da mehr mögen, sag ich mal.
Aber es ist weit weg, Französisch-Guyana, quasi das Puerto Rico Frankreichs, kann man das sagen? Also von seiner weit entfernten Regierung etwas vergessen?
Kann man tatsächlich so ein bisschen sagen, zwischen Paris und der Hauptstadt Cayenne liegen 7000 Kilometer und da kann schon ein bisschen was verloren gehen. Und es ist tatsächlich so, dass die Menschen sich vernachlässigt fühlen, dass sie sich vergessen fühlen, dass sie sagen, die französischen Politiker, die gucken immer nur auf das Festland, also auf Paris und dann vielleicht noch ein bisschen in die Provinz hinein. Aber wir, die wir eben tausende Kilometer entfernt sind, die geraten da total aus dem Fokus. Das ist auch übrigens bei anderen Übersee-Departements oder Gebieten. Frankreich hat ja 5 solcher Posten. Ist das auch so? Ich war auf Mayotte, das ist östlich von Mosambik, also zwischen Mosambik und Madagaskar. Das ist wirklich eine Insel. Mhm. Und da haben mir die Menschen genau das Gleiche gesagt, dass sie sich total verloren fühlen und dass sich niemand um sie kümmert. Es sei denn, es stehen Wahlen an, dann kommt mal einer, springt da ab, sagt, ich vergesse euch nicht und haut dann aber sofort wieder ab.
Und dann wird doch vergessen. Wie kommt es denn dazu, dass Frankreich immer noch solche Außenposten hat?
Ja, das ist ein Erbe der französischen Kolonialzeit. Da waren die Franzosen ja weltweit sehr aktiv und stark unterwegs. Aber man muss auch sagen, die Situation, ne, zwischen den einzelnen Überseedepartements ist nicht zwingend überall die gleiche. Also auf Mayotte ist es vielleicht so wie auf Guyana, aber Réunion zum Beispiel ist auch so ein Departement. Und Réunion ist eine wunderschöne, touristisch hervorragend ausgebaute Insel vor Indien. Da machen auch viele Deutsche, glaube ich, sehr gerne Urlaub. Da kann man toll wandern, es gibt tolle Vulkane, also der Tourismus ist da total ausgebaut und da geht es den Menschen auch wirtschaftlich besser. Aber Guyana, da ist eben sehr wenig los und deswegen passiert da auch so wenig.
Aber es gibt doch da eigentlich jetzt nur 2 Alternativen. Das eine ist, man unterstützt diese Regionen, diese weit entfernten und steckt da weiterhin Milliarden rein. Oder man sagt, ihr könnt auch unabhängig werden, dann müssen wir euch nicht mehr bezahlen, oder?
Ja, aber die Menschen wollen natürlich nicht unabhängig werden, weil wovon sollen die leben? Also da gibt's auch nichts. Jetzt ist Macron ja hingefahren und hat gesagt, ihr kriegt Geld, allerdings kriegt ihr nicht so viel Geld, wie ihr haben wollt, so 3,5 Milliarden, sondern immerhin kriegt ihr 1,5 oder 1,1 Milliarden Euro immerhin an von uns an Subventionen, an Unterstützung für Straßenbau, für ein bisschen versucht, die Wirtschaft da anzukurbeln, den Tourismus anzukurbeln. Aber er hat auch gesagt, er ist nicht der Weihnachtsmann. Und das hat man da ist auch nicht so richtig gut angekommen, weil sie gesagt haben, wir wollen eigentlich keine Almosen, wir wollen einfach nur gehört werden und unterstützt werden und wir brauchen einfach das Ohr in Paris und nicht nur, dass da ein Präsident kurz kommt, sagt, ich bin nicht der Weihnachtsmann und dann wieder abhaut.
Wie ist denn das eigentlich? Das ist ja EU und dort zahlt man auch mit dem Euro.
Absolut, das ist wirklich, also wenn man dort ist, ist es im Prinzip wie Frankreich, so wie Paris eigentlich, ja, auch man zahlt mit dem Euro, aber es ist natürlich alles wahnsinnig viel teurer, weil alles importiert werden muss. Man kann dort auch Champagner trinken und so, alles klar, aber es ist halt alles sehr, sehr viel teurer und das ist für die Lebensqualität der Menschen natürlich problematisch.
Und der eigentliche Grund für den Besuch Macrons war ja der Besuch des Weltraumbahnhofs. Wieso ist der ausgerechnet dort?
Kourou, ne, das ist dieser Weltraumbahnhof. Das ist so eine Halbinsel, besteht nur aus Militärgebäuden. Ist auch die Fremdenlegion ist auch da. Aber das Entscheidende ist, dass es eben nahe am Äquator liegt. Man hat es ja 1965 hat man diesen Weltraumbahnhof eingerichtet. Und dadurch, dass der so nahe am Äquator liegt, ist die Umfangsgeschwindigkeit der Erde am größten. Und damit kann man, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, einfacher Satelliten ins All schießen. Und deswegen hat man Kourou ausgewählt.
Deutschlandfunk Nova, Frankreich-Korrespondentin Barbara Kostolnik über die Proteste in Französisch-Guayana. in der Redaktionskonferenz, die hiermit vorbeigeht für diese Woche. Rahel Klein war die ganze Woche da.
Es war schön.
Findest du?
Ja, findest du nicht?
Doch, es war
schön.
Hat
sie keinen Spaß gemacht?
Doch, es war gut.
Doch, ne? Ich fand's auch schön. Bis bald.
Schönes Wochenende.
Ciao.
Euch auch allen. Mein Name ist Ralf Günther. Bye, bye.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.